Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornetz, dem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast mit mir, eurem Host Jan Kleinresing. Wir haben eine Länderspielpause, bedeutet kein regulärer Spieltag, heißt es gibt auch ein bisschen Zeit, um schon mal so ein kleines Resümee zu ziehen für diese Saison. 8 Spiele gespielt, also ungefähr ein Viertel der Saison ist vorbei. Und heute blicken wir in einer kurzen, knackigen Folge mal so auf das Wichtigste der bisherigen Saison. Wer hat überrascht? Wer hat enttäuscht? Welche Teams sind besonders spannend? Und wie haben sich natürlich die Auf- und Absteiger geschlagen? Gerade bei den Absteigern haben Dome und ich ja ein ganz besonderes Auge drauf. Also, lasst uns direkt mal reinstarten. Aber zuerst Musik ab, bitte!
Der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Kleinresing.
So, dann wollen wir doch direkt mal reinstarten. Und wir blicken zuerst mal auf die Aufsteiger aus der dritten Liga. Jan Regensburg, Preußen Münster und der SSV Ulm. Gerade bei Münster und Ulm ist ja zu sagen, sie sind ja direkt von der Regionalliga in die zweite Liga durchmarschiert. Da muss man auch sagen, Riesenrespekt. Natürlich ist da infrastrukturell, ist man noch nicht so schnell gewachsen, wie der sportliche Erfolg da war. Gerade bei den Münsteranern wird ja momentan auch das Stadion modernisiert, ausgebaut. Wir kennen alle diese Wand hinter dem Gästetor, wo dann, ja, gar keine Tribünen mehr sind. Die waren sehr marode und das wird jetzt alles modernisiert. Sportlich gesehen sind Regensburg und Münster auch ja schleppend in die Saison gekommen. Sie rangieren auf Rang 18 respektive 17. Das ist natürlich das, womit man rechnen musste. Aber ja, also Münster überzeugt mich da noch eher. Sie spielen guten Fußball, spielen gut mit, haben sich auch Zweitliga-erfahrene Spieler geholt, vor allen Dingen von Holstein Kiel. Linksverteidiger Kikeschow, vorne hat man mit einem Fridtjonsson einen sehr starken Spieler, Joshua Mesen, starken Flügelspieler, der in den vergangenen Wochen auch vermehrt in der Zentrale gespielt hat. Aber du hast da natürlich dann auch so Frischlinge in Liga 2, wie Innenverteidiger Frenkert, wie einen Gordowski vorne im Sturm, Malik Batmat, der sich dann ja noch einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Da fehlt es noch so ein bisschen an dieser Abgezocktheit. Also wenn man sich dann für den Aufwand, den man ja hat, belohnen würde, alles gut. Momentan fehlt da noch so ein bisschen der Ertrag oder wie der BWLer sagen würde, Rentabilität, Ertrag durch Aufwand. Der ist noch nicht ganz gegeben, ist noch nicht ganz da. Trotzdem, Münster überzeugt bisher. Wer nicht so überzeugt, ist da schon eher Jan Regensburg. Die Bayern sind ja sehr stark in die Drittligasaison gestartet, bis zur Winterpause starker Tabellenführer gewesen, dann in der Rückrunde schon abgebaut, mussten den Umweg Relegation nehmen, haben diesen dann aber gegen Wien Wiesbaden geschafft. Und in dieser Saison hat man bis jetzt erst einen Sieg einfahren können, den am zweiten Spieltag gegen Mitaufsteiger SSV Ulm. Insgesamt fehlt es da einfach an dieser Effizienz, auch an dieser spielerischen Klasse vorne. Du hast einen Ganaus, einen Kühlwetter, einen Pröger, einen Kota. Das sind natürlich gute, starke Spieler, vor allem für die dritte Liga. Aber da fehlt so ein bisschen auch diese Erfahrung in Liga 2 und diese Abgebrühtheit vor dem Tor. Und hinten hast du dann immer wieder diese kleinen Fehler drin. Man hat Glück, dass er mit Gebhardt einen jungen deutschen Nachwuchskeeper zwischen den Pfosten hat. Ansonsten hätte man noch mehr Gegentore kassiert. Aber da fehlt es einfach an Qualität. Und wenn man dann natürlich zu Hause gegen Mitaufsteiger Preußen Münster, die ja nur einen Platz über den Regensburgern sind, mit 3:0 verliert, das ist schon ein Statement. Joe Enox hat anfangs auf eine Viererkette gesetzt, wollte da mehr defensive Stabilität, indem er auf eine Dreier- respektive Fünferkette umgestellt hat. Klar, man hat jetzt weniger Gegentore kassiert, aber man ist jetzt offensiv sogar noch ungefährlicher. Und das ist natürlich so ein Angsthasenfußball, mit dem wird es sehr schwer, Punkte zu sammeln. Also nach einem Viertel der Saison muss man sagen, Für Münster und für Ringsburg wird es schwer. Etwas besser sind da, der dritte Aufsteiger ist vor Ulm in die Saison gestartet, haben sich sukzessive in diese Liga reingekämpft, haben diesen Kampf angenommen und haben jetzt auch Stück für Stück in den letzten Wochen diese spielerische Note mit reinbekommen. Man hat vorne natürlich mit einem Aaron Keller und Maurice Krattmacher zwei sehr talentierte Jungs von Drittligisten Spielvereinigung Unterhaching verpflichtet. Konnte ja in der vergangenen Saison schon die beiden gut beobachten, hat ja selbst gegen sie gespielt. Dann hast du einen Hegel vorne, der jahrelang unterklassig gespielt hat, der aber auch diese gewisse Wucht im 16er hat. Du merkst einfach, der Junge ist geil auf Tore, der hat Bock, der will Tore machen. Und das zeigt sich für mich dann auch in Liga 2. Ist es sehr wichtig, du brauchst jemanden, der richtig Bock hat, Tore jetzt zu erzielen. Und vorne in der Innenverteidigung hast du dann mit einem Reicher, mit einem Strumpf, sehr starke IVs, mit einem Ortak, einen Keeper, der gut das Niveau von der dritten auf die zweite Liga adaptiert hat, jetzt leider verletzt ausfällt. Man hat dann aber mit Marco Tiede einen guten Ersatzkeeper aus der Bundesliga vom VfL Bochum verpflichten können. Also bis jetzt macht das ein stimmiges Bild. Klar, man hat immer wieder Rückschläge, aber gerade mit dem Trainer Thomas Wörle hat man ein großes Trainertalent. Vor etlichen Jahren war er schon mal Trainer der Frauenmannschaft des FC Bayern München, hat dort sehr erfolgreich gearbeitet, ist dann so ein bisschen abgetaucht, aber jetzt hat er die Ulmer direkt von der vierten Liga zum Drittligameister und jetzt auch zu einem sehr stabilen Zweitligisten bisher geformt. Also mit den Ulmern ist im Kampf um den Klassenhalt zu rechnen. Blicken wir dann auf die Überraschungen in dieser Saison. Das sind vor allen Dingen für mich SC Paderborn, die ganz oben mitmischen. Der Karlsruher Sportclub, die ich am Anfang der Saison als Absteiger gesehen habe. Erster FC Magdeburg, auch für mich eher ein Abstiegskandidat gewesen. Haben mit Christian Titz einen sehr starken Trainer, haben sich oben festgesetzt. Und dann hast du natürlich Fortuna Düsseldorf, bei denen war auch nicht unbedingt zu rechnen, dass sie direkt so konstant und so stark weiterspielen. Also sie haben ja die Relegation ganz unglücklich gegen den VfL Bochum zu Hause verloren, mussten also noch ein Jahr oder müssen jetzt noch mindestens ein Jahr weiter zweite Liga spielen. Aber sie haben sich direkt gefangen, haben die Abgänge von dem Zolis, von dem Engelhardt super aufgefangen, haben mit Rossmann, mit einem Danny Schmidt Spieler geholt. Also Rossmann war Ersatzspieler beim KSC, Danny Schmidt, offensiver Mittelfeldspieler bei der zweiten Mannschaft des ersten FSV Mainz 05. Also die haben viele spannende Spieler verpflichtet, haben mit Kovnatski natürlich als Leihrückkehrer einen Spieler, der die Stadt, die Liga schon gut kennt. Und Daniel Thun hat es wieder geschafft. Er hat wieder eine Einheit geformt. Du merkst auch, das ist ein gutes Team. Und sie haben einfach Lust, Fußball zu spielen. Sie haben Bock. Sie haben es tatsächlich geschafft, dieses kleine Trauma, Relegationsniederlage hinter sich zu lassen und dominieren diese Liga bisher. Sind souveräner Tabellenführer, haben zwar jetzt kurz vor der Länderspielpause das Heimspiel gegen HSV mit 3-0 verloren, aber ich glaube auch das wird die Jungs nicht aus der Bahn werfen. Sie werden sich sammeln, nach der Länderspielpause dann in Regensburg weiter Gas geben, weiter attackieren. Und für mich ein ganz, ganz heißer Kandidat für den direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Und dann gehen wir mal auf die für mich zwei größten Überraschungsteams, nämlich den KSC und den 1. FC Magdeburg ein. Der KSC unter Christian Eichner, hat man es geschafft, die vielen Abgänge gut zu kompensieren, beziehungsweise die wichtigen Abgänge, Paul Nebel, der offensive Mittelfeldspieler, zurück zu seinem Stammclub Mainz 05, Igor Matanovic zurück zu seinem Stammclub Eintracht Frankfurt. Also die beiden haben in der vergangenen Saison für massig Tore gesorgt. Da war auch die Frage, okay, wie kann man es schaffen? Ich habe gesagt, okay, Christian Eichner, das wird eine sehr schwere Aufgabe. Ich glaube nicht, dass sie oben mitmischen. Ich glaube sogar, dass sie unten mit drin hängen werden. Aber auch dort, wie Fortuna Düsseldorf, sie sind eine eingespielte, starke Mannschaft. Und die neuen Spieler, Plug and Play, kommen sie rein. Beziehungsweise die neuen Spieler sind meistens auf der Bank. Aber die Spieler, die in der vergangenen Saison vielleicht nicht so die große Rolle gespielt haben, füllen jetzt diese Lücken. Ein Schleusener ersetzt Tsitsipas sehr gut. Auch ein guter pressender Stürmer, Kopfball stark, wichtig. Und im Mittelfeld hast du dann mit einem Jensen und mit einem Rapp eine super Doppel-6. Davor zwei Zehner mit Burnic und Vanicek, die dann, also vor allen Dingen Burnic übernimmt dann so diese Rolle, die Paul Nebel in der letzten Saison hatte. Das passt, ist einfach ein stimmiges Bild. Sie machen Spaß, sie haben Lust. Und ich glaube auch, dass sie bis zum Ende oben mitmischen werden, wenn sie dann natürlich vom Verletzungspech verschont bleiben. Da man hat gesehen, gegen den ersten FC Köln, als Franke ausgefallen ist in der Endverteidigung, dafür Kobalt gekommen ist, war man da nicht mehr ganz so sattelfest. Auch gegen Darmstadt jetzt vor der Länderspielpause beim 3:3 war noch nicht alles so gut. Ich glaube aber, so schätze ich Christian Eichner ein, der früher auch Selbstverteidiger war, dass er die Mannschaft in der Länderspielpause sensibilisieren wird, nochmal defensive Mechanismen einstudieren wird und dass man nach der Länderspielpause dann auch wieder defensiv deutlich stabiler stehen wird. Und beim ersten FC Magdeburg, da bin ich auch immer wieder überrascht. Also Christian Titz spielt ja den ansehnlichsten Fußball zusammen mit Lukas Kwasniok vom SC Paderborn in dieser Liga. Also frühes Pressing, offensiv, früh drauf, aggressiv spielen. Einen hochstehenden Torhüter mit Dominik Reimann, sehr spielstark. Und vorne hat man mit einem Kaas, mit einem Attik, mit einem Cheka, Ito, du hast da richtig geile Zocker vorne. Also Kaas ist ja eher so der Abschlussspieler, der im Sommer aus der zweiten niederländischen Liga kam, direkt zündet, direkt da ist. Man musste dann ja auch kurz vor Saisonstart noch den Ablöse oder den Abgang von El Fadli, dem Sechser, hinnehmen, der ein zentraler Spieler war. Mittlerweile fällt das gar nicht mehr auf, dass er gar nicht mehr da ist, weil man es einfach als Team, als Kollektiv so gut auffangen kann. Und Christian Titz macht die Spieler einfach besser. Und die haben natürlich selber auch Bock. Die merken, wenn wir offensiv spielen, das macht natürlich mehr Spaß, als die ganze Zeit defensiv zu stehen und den Ball hinterher zu laufen. Ganz klar. Also es macht einfach Bock. Da kann man sich freuen. Ich glaube nicht, dass sie bis zum Ende ganz oben dabei sein werden. Ich glaube aber, dass sie Stück für Stück sich in dieser Liga ja oben etablieren werden. So Rang 5 bis Rang 9 ist da, glaube ich, doch ganz realistisch. Und wo Licht ist, ist dann ja oft auch Schatten. Zu einer Schattenseite kommen ja bei Darmstadt 98 als Bundesliga-Absteiger schwach in die Saison gestartet. Dann Trainer Thorsten Lieberknecht entlassen, beziehungsweise er ist von selbst gegangen. Florian Kohfeldt gekommen, erstes Spiel gegen Braunschweig, nur 1:1. Dann auf Schalke 5:3, ein 3:0 Rückstand gedreht, klar, stark. Dann zu Hause wieder ein bisschen gestrauchelt. Jetzt gegen den KSC sich wieder ein gutes 3:3 geholt. Also bisher klar offensiv, sehr, sehr stark. Defensiv ist man immer noch sehr offen. Man hat die Defensive noch nicht stabilisieren können. Auch mit der Umstellung von 3er- auf 4er-Kette, die vielleicht der Mannschaft ein bisschen mehr liegt, hat es noch nicht ganz so gut geklappt. Also bisher muss man noch sehr viele Tore schießen, um überhaupt Punkte zu sammeln. Und das eine ganze Saison aufrecht zu halten, wird schwierig. Ich hoffe einfach, dass Florian Kohfeldt jetzt in der Länderspielpause Mechanismen einstudieren kann und wird die Mannschaft dann noch ein bisschen mehr Sicherheit gewinnt, um dann oben mit anzugreifen, beziehungsweise sich zumindest Stück für Stück aus dem Abstiegskampf erstmal rauszukämpfen, sich ins Tabellenmittelfeld zu etablieren, damit vielleicht mal so dieser ganz, ganz große Druck, Ballast, Abstiegskampf weg ist, weil wenn die Mannschaft frei aufspielen kann, hat man richtig gute Zocker. Luca Marseiler im Sommer vom Drittligisten Viktoria Köln gekommen, technisch sehr versierter Spieler, unter anderem ja auch beim FC Bayern München in der Jugend gespielt. Dann hast du einen Andreas Müller, einen Nürnberger, die zentral im Mittelfeld super drauf sind. Papela, top ausgebildeter zentraler Mittelfeldspieler, der vom ersten FSV Mainz 05 gekommen ist, auch schon Drittliga-Erfahrung bei Sandhausen sammeln durfte, auch zwischenzeitlich mal in der Bundesliga, zumindest im Kader stand bei den Mainzern. Es ist insgesamt dann doch ein gutes, stimmiges Bild. Dann hast du natürlich noch den Haudegen wie Tobias Kempe, der für die Standards da ist. Und in der EV hast du eigentlich auch gute Spieler mit dem Vukotic, über 2 Meter groß, Christian Riedel, deutscher U20-Nationalspieler. Also da müsste eigentlich Qualität da sein. Man hat es noch nicht ganz auf den Platz bringen können. Dann haben wir noch den 1. FC Nürnberg, die mit Miroslav Klose natürlich ein großes Experiment eingegangen sind auf der Trainerbank. Eigentlich kaum nennenswerte Trainererfahrung, außer im Jugendbereich des FC Bayern München bei der U17 und in Österreich bei Altach. Aber dort wurde er auch schon nach kurzer Zeit wieder entlassen. Dann hat man mit Sportverstand Joti Szczesny-Alexi einen Mann vom DFB geholt. Er hat dann beim DFB aufgehört, war kurzzeitig vereinslos. Jetzt also beim 1. FC Nürnberg. Auch da kann man gespannt sein. Ist er dieser Aufgabe gewachsen oder ist es vielleicht schon zu viel für ihn? Ich weiß nicht. Er sagt auf jeden Fall, er stehe hinter Miroslav Klose. Er möchte die Entwicklung abwarten. Und Nürnberg hat ja im Sommer gute Transfers getätigt. Robin Knoche für die Innenverteidigung. Champions League erfahren. Du hast Freunde mit einem Janni Serra, der schon Bundesliga gespielt hat, der in Dänemark auch ganz gut genetzt hat bei Aarhus. Da ist eigentlich Qualität. Du hast einen rechten Schienenspieler mit Willertsen, der reichlich europäische Erfahrung hat. Also insgesamt muss man sagen, ist es ein guter Kader. Klar, man hat Can Usun, Nacelle Brown, beide an Eintracht Frankfurt verloren. Talentierte Spieler. Aber auch mit dem Kasper Janda hat man für Usun einen 1:1 Ersatz geholt. Zentraler Mittelfeldspieler vom MSV Duisburg in der 3. Liga. Ein Riesentalent mit 20 Jahren, noch sehr entwicklungsfähig. Und Yusvan von Hoffenheim hat in der vergangenen Rückrunde bei Darmstadt 98 viele Akzente setzen können. Davor schon beim SC Paderborn in Liga 2 starke Leistung gebracht. Also da muss deutlich mehr kommen als bisher. Man ist im unteren, biederen Mittelfeld. Das geht so nicht. Und ich weiß, ihr wollt jetzt alle meine Meinung zum 1. FC Köln hören. Die gebe ich euch jetzt auch. Die Kölner sind natürlich nicht ganz gut gestartet gegen den Hamburger Sportverein am ersten Spieltag. Unglücklich mit 2:1 verloren. Ich war im Stadion. Stimmung war prächtig. Die Leistung war insgesamt auch ganz gut. Aber man muss natürlich noch immer etwas Lehrgeld bezahlen. Jonas Urbig hatte 2-3 kleine Wackler drin in der Saison bisher, die Punkte gekostet haben. Aber man merkt auch er wird wieder immer sicherer. Muss natürlich dann auch erstmal mit diesem Druck beim 1. FC Köln Torhüter zu sein, bei diesem großen Traditionsverein mit der großen Fanbasis. Da muss natürlich auch erstmal so ein bisschen reinwachsen. Er macht es ganz gut. Dann hat man mit Julian Pauli ein Riesentalent, direkt von der U19 in die Startelf beim 1. FC Köln. Macht einen hervorragenden Job, unaufgeregt in der Innenverteidigung. Hat auch unter anderem schon im Pokal gegen Sandhausen einen wichtigen Treffer erzielt. Vorne Downs, Lemperle, guter Sturm. Meiner, der mich total überrascht. Also in der Bundesliga war ja vieles, was er gemacht hat, sehr wirkungslos. Jetzt alles, was er macht, hat Hand und Fuß. Also viele Scorer-Punkte schon gesammelt, viele Tore, viele Vorlagen. Und das einzige Manko beim 1. FC Köln ist einfach, dass man natürlich ein hohes Pressing spielt. Gerd Struber, RB-Schule als neuer Trainer. Hohes Pressing, viel Risiko geht, früh den Ball zurückerobern möchte und dadurch hinten dann auch viele Lücken entstehen, die dann natürlich durch den nicht gerade schnellsten Verteidiger Hübers und Pauli dann nicht mehr so gut aufgefangen werden können. Also man fängt sich dann auch viele Kontertore und vorne fehlt so ein bisschen die Effizienz. Deswegen hat man vor dem Spiel gegen den SSV Ulm auch gesagt, okay, wir stehen vielleicht einen Ticken tiefer, pressen einen Ticken. Also wir pressen nicht direkt am gegnerischen 16er, sondern vielleicht eher so in Richtung Mittelfeldlinie, dadurch, dass man dann hinten ein bisschen stabiler stehen kann, die Konteranfälligkeit dann nicht mehr ganz so hoch ist und man war dann auch endlich mal effizient gegen Ulm, hat das Spiel dann auch souverän über die Zeit gebracht. So, das waren meine Analysen, der Dome bringt jetzt auch nochmal ein bisschen was rein, also seid da gespannt. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch und in der kommenden Woche gibt es dann wieder eine komplette Folge über den neuesten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. In dem Sinne, habt eine schöne Woche und bis dann, euer Tornetz. Ciao, ciao.
Die aktuelle Saison von Jan Regensburg die sich auf Platz 18 in der zweiten Bundesliga befinden, zeigt eine schwierige Lage mit einigen positiven, aber auch problematischen Aspekten. Fange ich erstmal damit an, was bisher ganz so gut lief, finde ich. Also zum Beispiel die Stabilität in der Defensive wurde ab dem 7. Spieltag gestärkt. Da muss man erstmal gucken, wie sich das ausgewirkt hat. Aber ich finde zum Beispiel bei dem Spiel gegen Kaiserslautern hat man es schon mal gemerkt, da haben sie zumindest 0-0 gespielt. Gut, gegen Hamburg haben sie dann 5 Gegentore kassiert. Aber ich fand trotzdem, das war in sich eine gute Überlegung von Joe Ennox. Und trotz der schwachen Gesamtleistung, finde ich, hat die Umstellung von einer Vierer- auf eine Dreierkette schon geholfen, Defensive zu stabilisieren. Ich finde, diese taktische Veränderung hat dem Team in einigen Spielen mehr Struktur verliehen, was halt zu geringeren Gegentoren, zumindest bei dem Kaiserslautern-Spiel, oder geringeren Torchancen für den Gegner führte. Was ich auch bei Regensburg gut finde, ist der Teamgeist und die Einsatzbereitschaft. Also auch wenn die Ergebnisse oft nicht stimmen auf Seiten von Regensburg, wurde der Kampfgeist des Teams in mehreren Spielen schon hervorgehoben. Und ich finde, das sieht man halt auch, dass sie sich jedes Mal auch motivieren, wenn mal was passieren sollte. Was halt bisher nicht so gut ist, das muss man leider so sagen, sind halt die Ergebnisse und die Tabellensituation. Denn Regensburg liegt, wie gesagt, auf dem aktuell letzten Tabellenplatz. Bedeutet der direkte Abstieg zurück in Liga 3. Der Hauptgrund dafür sind halt die fehlenden Siege und die häufige Anfälligkeit für Gegentore. Was halt auch an der schwachen Offensive von Regensburg liegt. Die Offensivleistung lässt halt zu wünschen übrig. Trotz einzelner Lichtblicke in den Spielen gibt es oft Probleme, Chancen zu kreieren und diese dann auch effektiv zu nutzen. Was man halt auch daran sieht, dass Regensburg nach 8 Spieltagen erst ein Tor geschossen hat. Und das ist definitiv zu wenig, wenn man bedenkt, dass manche Teams mittlerweile über 10 Tore geschossen haben. Deswegen, dann halt die besagte Umstellung auf eine Dreierkette. Ich finde, Trainer Joe Ennox hat taktisch auf eine Dreierkette halt umgestellt und dadurch damit die Defensivprobleme anzugehen. Diese Veränderung hat das Team zumindest in 2 Spielen bisher bis auf das Hamburg-Spiel stabiler gemacht. Aber es fehlt halt nach wie vor eine konstante Leistung auf dem Spielfeld und das dann halt auch von der vielleicht stärkeren Defensive, die man vielleicht nach der Länderspielpause sehen sollte, sollte Joe Ennox bei einer Dreierkette bleiben, muss man es dann halt auch in eine Offensive umwandeln. Kommen wir als nächstes zu SV Darmstadt 98, meinem Herzensverein, welche sich allerdings gerade in einer schwierigen Situation befinden. Wir sind nämlich gerade 16. in der zweiten Liga, bedeutet Relegationsplatz. Die Saison war bisher gemischt mit einigen positiven Aspekten, aber auch deutlich Problem. Gehen wir erstmal auf die positiven Aspekte ein. Einer davon ist ganz klar Isaac Littberg, der Stürmer von Darmstadt. Er ist einer ihrer Schlüsselspieler und sticht besonders hervor und hat bereits auch 6 Tore erzielt und ist damit hinter Robert Glatze zweitbester Torschütze der Liga, zusammen mit Moussa Silla von Schalke 04. Er hat unter anderem auch einen Hattrick im dramatischen 5-3-Spiel gegen Schalke erzielt und seine Leistungen haben Darmstadt in den letzten Spielen auf jeden Fall wettbewerbsfähiger gemacht und gehalten. Und kann auch ein wichtiger Faktor werden im Sturm. Was auch noch ist, ist der Kampfgeist. Denn trotz der nicht so positiven Platzierung in der Tabelle zeigt sich die Mannschaft widerstandsfähig. Wie zum Beispiel im kürzlichen 3-3 gegen Karlsruhe, wo sie sich 2-mal nach Rückständen zurückkämpfte und sogar in Führung ging. Dann allerdings das 3. Tor von Karlsruhe hinnehmen musste. Deswegen, da muss man auf jeden Fall noch dran arbeiten. Aber das ist zumindest auch gut und auch privat läuft es eigentlich ganz gut. Die Spieler verstehen sich alle untereinander. Also zumindest hat man jetzt intern noch nichts Näheres von irgendwelchen Sachen gehört. Was allerdings nicht so gut ist, und das sind halt die Defensivprobleme. Die Abwehr zeigt sich halt inkonstant und hat halt in den 8 Spielen bisher bereits 19 Gegentore kassiert. Das ist zusammen mit Regensburg und Schalke 04 die schlechteste Abwehr. Denn alle drei Mannschaften haben bereits 19 Gegentore nach 8 Spielen kassiert. Ja, unter anderem halt die 3 Gegentore gegen Karlsruhe und die 4 Gegentore gegen Elversberg. Was ja dann auch das Aus für Thorsten Lieberknecht bedeutete, aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ja, denn wie gesagt, die herbe 0-4-Niederlage war bisher die höchste Niederlage in der Saison. Und ja, dazu kommt auch noch, dass Darmstadt Führungen nicht halten kann. Darmstadt hat halt häufig Führungen aus der Hand gegeben und dadurch auch viele Punkte verloren. Wie halt zum Beispiel gegen Karlsruhe, wo man dann nach 2 Rückständen 3-2 führte, am Ende 3-3 spielte. Ja, oder anderem auch gegen Magdeburg führte, am Ende 2-1 verloren hatte. Oder gegen Paderborn 1-0 führte und am Ende sogar 3-1 verloren hat. Also, ja, Darmstadt kann scheinbar mit Rückständen besser umgehen als mit Führungen. Sollte aber man allerdings nicht wiederholen, häufig. Ja, wie gesagt. Was ist noch so passiert nach den 8 Spieltagen bisher? Unter anderem Florian Kohfeldt wurde neuer Trainer bei Darmstadt 98, nachdem Lieberknecht nach der 0-4-Niederlage in Elversberg selbst den Stuhl geräumt hat, den Platz freigemacht hat. Auch immer noch eine große Geste von Lieberknecht, der viel für Darmstadt getan hatte. Und ja, jetzt hat ja Florian Kohfeldt das Amt übernommen. Und es gibt schon einige Verbesserungen. Allerdings sieht man auch, dass das Team noch Zeit benötigt, um sich an das neue System zu gewöhnen von Florian Kohfeldt. Lieberknecht vorher ja mit einer Dreierkette im 3-4-1-2 häufig gespielt. Kohfeldt setzt jetzt mehr auf ein 4-4-2. Vorher ein flaches 4-4-2, jetzt mit Raute im Mittelfeld. Was auch gegen Karlsruhe ganz gut lief. Ja, da muss man jetzt noch abwarten, was die jetzt in der Länderspielpause so machen. Aber auch viele Verletzungen mit denen Darmstadt zu kämpfen hat. Unter anderem der eigentliche Kapitän Fabian Holland, der in dieser Saison noch kein einziges Spiel gemacht hat. Der eigentlich Chef in der Abwehr und gelernter Linksverteidiger. Momentan ist ja Clemens Riehl Kapitän. Dazu kommen ja dann noch Paul Will und Matthias Bader, die die ganze Saison höchstwahrscheinlich ausfallen werden. Da muss man jetzt natürlich auch noch gucken, wie man das macht. Darmstadt muss auf jeden Fall die Abwehr stabilisieren und den Kampfgeist in konstantere Ergebnisse umwandeln, um halt so hart muss es sein, den Abstieg zu vermeiden. Denn momentan sieht es klar nach den letzten Ergebnissen unter Florian Kohfeldt und dann dem 5-3 gegen Schalke, nachdem man 0-3 zurücklag, sieht man ja schon, dass in der Mannschaft Kampfgeist drin steckt. Nur, wie gesagt, man muss auch lernen, vielleicht weniger Gegentore zu kassieren und auch mal Führungen in Siege umzumünzen.